Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel hier aus Lagos. 14 Uhr noch was Ortszeit. Es ist sehr heiß und falls Sie sich fragen, warum ich hier mit Schlips und schwarzem Anzug stehe, wir hatten die Möglichkeit, hier in Nigeria den Bundespräsidenten, seine Gattin, außerdem eine Delegation von Politikern und Wirtschaftsvertretern zu begleiten. Uns hat Nigeria vor allem interessiert, weil Nigeria paradigmatisch ist für viele Dinge und für viele Entwicklungen in Afrika, sowohl was die Probleme angeht, als auch was die Chancen angeht. Lagos, die Stadt setzt sich aus 16 Distrikten zusammen. Und wenn man sich die alten Karten anguckt von 1901, dann gab es gerade mal 37.000 Einwohner hier in Lagos. Inzwischen, nach der letzten Zählung, die es 2006 gab, waren es schon 9,5 Millionen. Und wenn man hier mit Offiziellen spricht, dann sagen die, naja, die wahren Zahlen, die liegen etwa zwischen 15 und 25 Millionen Einwohnern. Es kommen täglich etwa 6.000 neue Menschen in die Stadt. Hier in Nigeria gibt es etwa 230 verschiedene Ethnien und Kulturen und über 430 Sprachen. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man politisch eine Einheit und einen Demokratisierungsprozess in diesem Land voranbringen will.
Lagos wird, so die Schätzung, in einigen Jahrzehnten die bevölkerungsreichste Stadt der Welt sein. Wer die angebliche Unfähigkeit der Afrikaner oder in diesem Fall der Nigerianer belächelt, Demokratie zu verwirklichen, sollte sich das vor Augen halten. Es geht um ein Land, das 2,5-mal so groß ist wie Deutschland, fast doppelt so viele Einwohner hat und dazu Sprachen und Kulturen, die in die Hunderte gehen. Es muss also Probleme geben. Mit Ernährung, mit Müll, Verkehr, kulturellen und sozialen Spannungen und Krankheiten. Auch Demokratie braucht ein gesichertes Umfeld. Es ist pure Arroganz zu glauben, wir Europäer hätten es immer besser gemacht als die in Lagos. Wir brachten Sklaverei. Wir verursachten zwei Weltkriege. Lagos gilt als Hochburg von Gewalt. Aber was war mit den Konzentrationslagern und ethnischen Säuberungen im Kosovo, mitten in Europa? Nach Jahrzehnten der brutalen Militärdiktatur muss ein Leben in einem demokratischen Kontext erst gelernt werden. 50% der Einwohner von Lagos leben in Slums. Und doch sei vieles mit dem neuen Gouverneur deutlich besser geworden, sagt man uns. Es war schlimmer. Auch wenn für viele das alltägliche Leben, das Überleben, immer noch hart genug ist, durchschnittliche Lebenserwartung 51 Jahre für Männer wie für Frauen. Besser geworden sei auch der Verkehr, heißt es. Während wir mit Polizei und Geleitschutz durch die abgesperrte Stadt rasen, schafft ein normaler Einwohner mit Glück ein, höchstens zwei Termine in einer anderen Ecke von Lagos. Die Lage der Stadt gleicht der von New Orleans. Auf der einen Seite Richtung Meer befindet sich der Golf von Guinea. Auf der anderen Seite der Stadt im Hinterland lauert die Lagune. Ein nicht unbedeutender Teil des Lebens spielt sich im Wasser ab. Lagos liegt an den höchsten Stellen nur 5 Meter über dem Meer. Hebt sich der Meeresspiegel auch nur um einen Bruchteil dessen, was die Klimaprognosen an die Wand malen, wird Lagos vom Wasser weggespült werden, das erbarmungslos von zwei Seiten kommt.
There are plans. Wir arbeiten derzeit an Plänen, um den Bundesstaat Lagos als Insel zu schützen. In dem Wasser, das Sie gesehen haben, errichten wir eine Stadt, die von 7 Meter hohen Schutzwänden umgeben sein wird. Dies sind einige der Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Darüber hinaus bekämpfen wir die hohen Kohlenstoffemissionen, wie meine Kollegen Ihnen berichten werden, durch die Begrünung des gesamten Staates, um somit der Erderwärmung entgegenzuwirken.
Lagos gehört zu den Megacities der Welt. Wie man sie regiert, optimiert, verwaltet, darüber wollte Bundespräsident Köhler sich vor Ort informieren. An seiner Seite der Gouverneur von Lagos, jung, engagiert, jemand, der früh Verantwortung übernimmt. Architekten kamen zu Wort, auch Kritiker der Stadtpolitik, die dem Gouverneur vorwerfen, einen falschen Traum zu haben. Ähnlich wie in Dubai, die Bucht in eine künstliche Insel umzuwandeln von der Größe Manhattans, um dort das neue Wirtschaftszentrum anzusiedeln. Wie in jeder Stadt sind Bauvorhaben natürlich lukrativ. Doch auch diese Insel würde untergehen, wenn das Klima sich ändert. Was in Rio oder São Paulo die Hubschrauber sind, ist für die, die es sich leisten können, das Boot. Wie auch für die, die sich kaum etwas leisten können. Der Bundespräsident und seine Frau waren zusammen mit uns eingeladen, den gigantischen Hafen mit seinen Hunderten von Tankern aus der Nähe zu betrachten. Vor der Küste Nigerias werden die meisten Schiffe weltweit gekapert, mehr noch als in Somalia. Untergegangene, verlassene Schiffe, ganze Tanker verrotten auf der Wasserstraße. Was nicht mehr funktioniert, bleibt liegen. Das Motoröl fließt ins Meer, genau dorthin, wo andere jeden Tag fischen. 200 Kilometer östlich von Lagos beginnt das Niger-Delta, Fluch und Segen des Landes. Die Ölvorkommen machen Nigeria zum 5. größten Ölproduzenten weltweit. Doch um welchen Preis? Aus der Entfernung sieht alles clean aus. Die großen Ölfirmen der Weißen beuten das Land jedoch brutal aus. Das Bitterfeld-Syndrom ist ein Klacks dagegen. Die Mangrovensümpfe, das Binnendelta, alles leidet seit Jahrzehnten an der rücksichtslosen Ausbeutung und Verschmutzung, von der viele profitieren, nur die nicht, die dort leben. Illegales Öl verlässt das Delta der Diebe, aus dem Milliarden fließen, ohne dass es der Bevölkerung zugutekommt. Hierher zu gelangen, heißt ein Kriegsgebiet zu betreten. Hier wird sichtbar, woher die Gewalt kommt. Es geht um Geld, um Milliarden, um einen ungeheuren Reichtum. Um Öl und Gas zu fördern, wurden bis 1993 etwa 25 Dörfer der Ogoni dem Erdboden gleichgemacht. In dieser Situation die politische und kulturelle Autonomie, die Würde zu behalten, würde auch Deutschen kaum gelingen. Nach einer Demonstration von 300.000 Ogoni gegen Shell besetzte die Militärregierung das Gebiet. Wer hier leben wollte, lebte unter schlechtesten Bedingungen. Und er lebt gefährlich. Das Land brannte und es brennt immer noch, weil illegales Öl abgezapft wird und dann versickert. Die Aussicht auf Reichtum hat vielen die Sicht vernebelt. Der Widerstand gegen die Ausbeutung wurde vor Jahren von der damaligen Militärregierung mit Gewalt gebrochen. Wer auf seine Grundrechte beharrte, Korruption und Ausbeutung anprangerte, wurde getötet. Das Militär ging rücksichtslos vor. Die Ölfirmen und auch das demokratische Ausland sahen zu. Schließlich wollten sie, dass das Öl floss. Einer, der Widerstand leistete, war der alternative Nobelpreisträger Kenzaro Viva. Er war ein sehr erfolgreicher Autor, Produzent, Komiker und Erfinder von Daily Soaps und ein Widerstandsheld. 1995 wurde er zusammen mit 8 weiteren Mitstreitern von der Militärdiktatur Sani Abachas hingerichtet. Die Richter, die dies zuließen, sind bis heute im Amt geblieben. Der Prozess war eine Farce, das gibt die Regierung heute zu. Für die Menschen hat sich, was die Umwelt angeht, die Situation kaum geändert. Auch die Gewalt der Banden gibt es weiterhin, wie überall dort, wo es scheinbar umsonst viel Geld zu holen gibt. Zurück in Lagos. Auch hier ist die Umwelt ein Problem. Doch der zuständige Minister, mit dem ich sprach, hat bereits begonnen mit den Veränderungen. Es ist tatsächlich in nur wenigen Jahren ohne Militär besser geworden. Wir sind auf dem riesigen Markt von Lagos, der in sich selbst eine kleine Stadt ist. Der Fisch kommt aus der Gegend, schwamm meist wie die Tanker im Öl. Immerhin, die umliegenden Farmer haben die Möglichkeit, mit dem Verkauf ihrer Produkte in der Millionenstadt zu überleben, in die sie ein- oder zweimal pro Woche mit Lebensmitteln anreisen. Quer durch die Tische mit Waren führen Eisenbahnschienen. Kommt der Zug, räumt man das Geschäft beiseite, um gleich danach weiterzumachen. So ist das Land. Kreativ, lebendig und auf dem besten Weg, auch die nächsten Krisen zu bewältigen. Nochmal einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und jetzt live aus dem Studio mit 2 Gästen heute. Ich freue mich sehr, dass David Ugolor aus dem weit entfernten Lagos gekommen ist. Herzlich willkommen, David. Referent David Ugolor ist Pfarrer, Nigeria-Koordinator der Publish What You Pay-Kampagne, deren Ziel Transparenz vor allem im Ölsektor ist. Und er ist Präsident des African Network for Environmental and Economic Justice, also des afrikanischen Netzwerkes für Gerechtigkeit in Umwelt- und Wirtschaftsangelegenheiten. Und dann begrüße ich herzlich Heinrich Bergstreißer. Schönen guten Abend. Lange Jahre Westafrika, Leiter der Deutschen Welle. Vor allem kennen Sie ja die politische und ökonomische Situation in Nigeria sehr gut und leiten und arbeiten heute für das German Institute of Global and Area Studies, den meisten wahrscheinlich besser bekannt als Institut für Afrika-Studien in Hamburg. David, wenn man den Film gesehen hat, die Situation in Lagos, da gibt es auf der einen Seite viel Chaos, viel Probleme mit der Infrastruktur, auf der anderen Seite schien mir ein ungeheurer Optimismus und ein Aufbruch. Wie sehen Sie die Lage? Ist Lagos typisch für Nigeria, für das gesamte Land und den Versuch aufzubrechen, was neu zu machen?
Definitely.
Ganz eindeutig, ja.
Lagos is actually
a classical reflection of what Nigeria zeigt klassisch, was Nigerien umtreibt und was Nigerien auch braucht. Die Infrastruktur muss verbessert werden. Zeigt auch, welche Chancen es gibt und auch den Optimismus im Land. wenn Sie sehen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist in Lagos, dann sind Sie sicher auch mit mir der Meinung, dass man Chancen verpasst hat durch schlechte Regierungen, durch ein Militärregime. Aber in den letzten 2-3 Jahren, das muss man sehen, ist die Hoffnung wiedergekommen. Und diese Hoffnung spiegelt sich in dem, was da jetzt läuft. Zur politischen Stabilität muss man sagen, das ist eine Folge der Demokratie in Nigeria. Lagos, das wissen Sie wahrscheinlich, wird beherrscht von einer Minderheitspartei. Und das war auch eine Möglichkeit, die herrschende Partei im Lande einmal anzugreifen. Und das war dann auch ein Anreiz, dass der jetzige Regierungsinhaber ins Amt kam. Die Stabilität, die Sie jetzt in Lagos sehen, die rührt auch daher. Strukturentwicklung, gut, ja, Sie haben Slums, Sie haben Elendsviertel. Aber wie kann man hier genug Ressourcen schaffen, um das alles anzupacken? Wie kann man hier anpacken in Lagos als typischem Beispiel für die Lage im ganzen Lande? Welche Mittel muss man haben? Wir haben sie nicht. Wir können das nicht anpacken. Und wir können nur weiterkommen, wenn wir eine Art globale Antwort bekommen, eine globale Reaktion, wie zum Beispiel durch den Besuch des deutschen Bundespräsidenten in Nigeria dargestellt. Ich habe das als große Chance gesehen, als der Präsident zu uns kam. Ich war sehr froh darüber. Sie sehen auch aus diesen Filmbeispielen, wie das die Menschen in Lagos den deutschen Präsidenten begeistert empfangen haben. Welche Chancen gibt es denn auf dieser Konferenz auch, wenn der Besuch eine Möglichkeit, eine Chance bietet, erst einmal die Elendsviertel in Lagos zu beseitigen? Dann zeigt das doch deutlich, dass sowohl für die Deutschen und für die Europäer wie auch für die internationale Völkergemeinschaft etwas gewonnen ist. Lagos ist ja ein kleines Land für sich. Was in Lagos passiert, das wird sich auf das ganze Land auswirken. Für mich, das ist ganz klar, ist der Besuch des deutschen Bundespräsidenten in Lagos ein sehr wichtiges Ereignis gewesen, auch angesichts der Tatsache, dass Politik und Wirtschaft im Lande wie im Mikroskop zeigen, was im ganzen Land passiert. Was die Slums betrifft, auch wie die Menschen sich bemühen, die Struktur zu verbessern, die Infrastruktur zu verbessern, alle Chancen zu ergreifen. Die Chancen für den Privatsektor, die sich hier öffnenden Möglichkeiten im Lande zu ergreifen, sind groß. Und da muss man sich fragen, was meinen Sie, können die heutigen Politiker tun, um hier gute Regierung zu schaffen in diesem Kontext? Für mich ist das eigentlich ganz klar, wenn Sie nicht das nötige Umfeld schaffen, dann können Sie auch keine gute Regierung haben, die auf das Volk eingeht.
Und das bedeutet natürlich, dass die Europäer oder auch die Deutschen gefragt sind, mitzuhelfen, dieses stabile Umfeld herzustellen. Was ich beeindruckend fand, war, dass Ihr Präsident, Yar Adua, mehrfach gesagt hat während dieser Konferenz, wir können zum Beispiel das Problem mit dem illegalen Öl, wir haben das ja eben im Film gesehen, wir können das lösen, indem wir das genauso behandeln wie die Blutdiamanten, also die illegal rausgeschafften Diamanten, indem wir es zertifizieren. Also man darf auf dem europäischen oder auch amerikanischen Markt darf man nur Diamanten verwenden, die zertifiziert sind. Dasselbe hat er vorgeschlagen, mit Öl zu machen. Halten Sie das für durchführbar, Herr Bergstresser?
Ja, das ist eine gute Frage, denn Öl sieht erstmal grundsätzlich überall gleich aus. Wie es aus der Erde schießt, ist das Öl äußerlich nicht zu unterscheiden, ob es aus Angola kommt, aus Nigeria oder aus den USA. Da musste man schon besondere Untersuchungen machen. Aber die Idee ist natürlich insofern interessant, denn was sich in den letzten Jahren im Delta abgespielt hat, dass also pro Tag mehrere 10.000, mittlerweile sprechen Fachleute sogar von mehreren 100.000 Barrel, die einfach verschwinden, da braucht man ein Riesennetzwerk, ein effizientes Netzwerk, was zwischen Nigeria und dem Ausland funktioniert. Und da sind Regierungsstellen, Sicherheitsstellen beteiligt, aber natürlich auch der internationale Markt. Und dort sind ja auch Abnehmer. Und von daher wäre es interessant, einen Weg zu finden, dieses zu thematisieren und dort Druck auch aufs Ausland auszuüben, dass es tatsächlich dort keine Konsumenten, also keine Nachfrage nach diesem gestohlenen Erdöl gibt. Da wird es sicher Mittel und Wege geben demnächst, um das kenntlich zu machen oder zu erkennen. Aber grundsätzlich ist die Idee erstmal zu begrüßen.
Wir reden gleich weiter. Ich will Sie auch noch mal fragen gleich nach der Demokratisierung. Bundespräsident Köhler hat ja das Afrika-Forum ins Leben gerufen, ein Forum, das dazu dient, wirkliche Verständigung zu ermöglichen. Das geschah zweimal in Afrika und zweimal in Deutschland. Gesprochen wird da mit hochrangigen Politikern, aber auch Delegierten aus der Politik, der Wirtschaft, Vertretern der Zivilgesellschaft, worauf Horst Köhler besonderen Wert legt, weil dadurch auch das Klima der Gespräche ein anderes wird und von den politischen Floskeln eben abweicht. Auf dem vierten Afrika-Forum in Abu Da ging es um das Problem der Barrieren, die es trotz Dialog eben immer noch gibt.
Der nigerianische und der deutsche Präsident auf dem Weg zum vierten Afrika-Kongress, der diesmal in der Hauptstadt Abuja stattfindet. Ein weltweit einmaliges Ereignis. Viermal traf man sich, um hinter verschlossenen Türen offen zu reden, vor allem Vertrauen zu finden. Warum engagiert sich der Bundespräsident so für Afrika, ein Engagement, das ihm zu Hause wenig einbringt?
Ich habe Afrika erlebt, beruflich als Chef des Internationalen Währungsfonds, habe viel Not gesehen, aber gleichzeitig auch viel Würde des Menschen. In der größten Not haben wir Kinder erlebt, Frauen, die sich um die Kinder gekümmert haben. Und da war mir klar, jeder, der irgendwo was Menschliches in sich hat, der wird auch wissen, hier soll man Hilfe geben. Aber Hilfe, die eben die anderen dort in Afrika respektiert, nicht sozusagen von oben herab.
Der Kongress dient dem Ziel, Partnerschaft neu zu definieren. Dabei ist Köhler etwas Einmaliges gelungen, Vertrauen zu schaffen, auch unter den afrikanischen Führern selbst. Dieses Vertrauen hat weitreichende Auswirkungen. Denn parallel verhandeln in anderen Räumen Delegierte der Wirtschaft. Es geht, wie bei den Politikern, um das Thema Hürden, um die Barrieren, die wirklichen Austausch verhindern. Obwohl die politischen Verhandlungen vertraulich sind, können wir mit Delegierten sprechen, darunter einem der bedeutendsten kenianischen Politiker.
Der deutsche Präsident hat erreicht, dass afrikanische Führer, Staatsoberhäupter, Premierminister, Minister und die zivile Gesellschaft und die akademische Welt zusammenkommen und als Gleichberechtigte diskutieren. Und es ist eine ebenso offene wie freie Diskussion. Es werden keine Papiere eingereicht, die die Absichten einzelner Länder oder Organisationen erklären. Die Anstrengungen sind gemeinsame.
Ein wirklicher Fortschritt also. Einen Satz höre ich immer wieder zu meinem Erstaunen. Dass heute in der Politik ernsthaft egoistisch zu sein, nichts anderes bedeutet, als wirklich solidarisch zu denken und zu handeln. Wir sind eine Erde, heißt es. Und es geht darum, gemeinsam etwas zu entwickeln. Wo liegen die Hauptprobleme?
Ich glaube, Korruption hat Afrika ganz allgemein geschadet und wir müssen so früh wie möglich weg davon. Es hat nicht nur im privaten Bereich Probleme erzeugt, es hat auch im öffentlichen Bereich große Probleme, sagen wir mal, erzeugt.
Wir müssen dann ansehen, dass diese schlimmen 70er Jahre und 80er Jahre, wo fast alle afrikanischen Staaten von korrupten Militärregierungen geleitet wurden, dass die Wirtschaft dann den Bach runtergegangen ist. Und wir müssen aus diesen Fehlern lernen. Wir müssen alles tun, dass der Demokratisierungsprozess in Afrika fortschreitet. Wir müssen alles dafür tun, dass gewählte Regierungen in Afrika nicht von irgendwelchen Sergeanten wieder in die Wüste geschickt werden. Und dass Stabilität und eine freie, vielleicht eine soziale Marktwirtschaft in Afrika an Boden gewinnt.
Nach dem Kongress der offizielle Staatsbesuch. Die Zeitungen spekulieren über den Gesundheitszustand des nigerianischen Präsidenten Yar'Adua, dessen besonnene, kluge Art Köhler sehr schätzt. Mit diesem Mann, sagt er, hat die Demokratie in Nigeria eine wirkliche Chance. Und doch gibt es die Sorge, alles mit der weltweiten Bankenkrise wieder zu verlieren, die diesmal kein Drittweltland, sondern einzig und allein die Elite der ersten Welt verursacht hat. Nigeria ist der größte Markt in Afrika. Lufthansa hat das erkannt und handelt. Was Nigeria braucht, auch das höre ich immer wieder, ist kein Geld. Was fehlt, ist Know-how und Infrastruktur. Ein erster Vertrag wird geschlossen, Lufthansa baut Fluglinien und Logistik aus und investiert in die Zukunft. Ebenso wie E.ON. Das größte Problem für den Aufstieg Nigerias ist, dass das Stromnetz immer noch nicht funktioniert. Keine Industrie ohne Strom. Also handelt E.ON, auch um das unsinnige Abfackeln von Erdgas zu reduzieren. Wie wichtig Afrika ist, beginnt Europa erst zu verstehen. Es geht dabei um Rohstoffe. Doch die Preise fallen gerade in den Keller.
Diese Probleme werden auch afrikanische Wirtschaft treffen. Und als Banker, ich habe es schon festgestellt, also unsere Kunden, die sagen wir mal, im Exportbereich sind, bezüglich Holzexport nach Europa, Amerika oder Asien, die spüren es sehr, sehr hart, weil ihre Kunden nicht mehr in der Lage sind, die Rechnungen zu bezahlen.
Und wie ist das mit den Chinesen, die früher als Europa die Bedeutung Afrikas erkannt haben? Auf Nachfragen und hinter vorgehaltener Hand erfahre ich, dass nach anfänglicher Begeisterung für die Chinesen, die ebenfalls nach den Rohstoffen greifen, nun die Unzufriedenheit wächst. Deutschland sei eine andere Qualität, das Know-how sei höher und Deutschland könne Bildung, Wissen und Technologie bringen. Was den Welthandel betrifft, sind es vor allem die Ungleichgewichte zwischen armen und reichen Ländern, zwischen Industrienationen und Rohstofflieferanten, die eine faire Partnerschaft verhindern.
Wegen dieser Interdependenz haben wir beide ein Interesse, diese Asymmetrien abzubauen. Das wird Zeit brauchen, aber es war ein Bewusstsein da, dass diese Partnerschaft auf Augenhöhe letztlich uns beiden dient. Dass in Afrika begriffen wird, dass zum Beispiel Korruption nicht etwas ist, was wir akzeptieren können, aber dass sie auch begreifen, Korruption schadet ihrem eigenen Land und dass sie gegen Korruption angehen müssen. Dass wir aber gleichzeitig in der industrialisierten Welt in Deutschland zur Kenntnis nehmen müssen, dass in Korruptionsfällen leider ab und zu auch Deutsche beteiligt sind. Und dann verlangen die Afrikaner mit Recht, dass wir genauso hart gegen Korruption, die von unserer Seite stattfindet, vorgehen, wie sie dann vorgehen sollen in Afrika.
Klare Worte. Die Krise Nigerias ist immer auch unsere eigene Schande. Denn auch wir handeln mit illegalem Öl und illegalen Rohstoffen. Korruption hat immer zwei Seiten. Wie kann man am besten mit dieser Korruption fertig werden? David.
Well. Ich bin ganz der Meinung des deutschen Bundespräsidenten, der da sagt, Korruption, da muss man zwei Seiten sehen. Das ist nicht nur eine Frage in Afrika, das ist eine globale Frage. Sie erinnern sich. Vor dem 11. September haben die Vereinigten Staaten überhaupt keinen Terrorismus gesehen, nirgendwo. Die Reaktion der amerikanischen Regierung war dann eine klare Botschaft. Wo Terroristen konnten bestehen, werden sie eingefroren. In Nigeria, da hat ja Abacha über 5 Milliarden Dollar auf Schweizer Banken und nicht amerikanischen Banken beiseite geschafft. Und für jeden Dollar aus den Öleinnahmen ist ein Teil in europäische Banken geflossen. Das ist der Mangel an Infrastruktur, dass sehr viele Ressourcen, die durchs Öl in Nigeria entstanden sind, irgendwohin abgezweigt worden sind. Die Führer in Nigeria haben sich das zu eigen gemacht, mit Hilfe des globalen Finanzsystems. Und das ist dann irgendwo in der Schweiz oder in England oder auf irgendwelchen Inseln in Banken gelandet. Für Nigeria war die Folge, dass man Armut hat. Das heißt, das ist ein klassischer Fall, Armut als Folge von Korruption. Privatbanken in der Schweiz oder auf den Kaimaninseln oder in Großbritannien, die werden reich vom nigerischen Geld. Über 70% der Nigerianer leben unter einem Dollar. Sie haben ja gerade eben in dem Film Ur Lagos das gesehen, wie es aussieht. Wie gehen wir gegen Korruption vor? Gut, zum Tango-Tanzen gehören zwei. Da gibt es ein Angebot und eine Nachfrage. Man muss ja erst mal verstehen, was Korruption bedeutet. Im Fall Nigeria ist es ganz klar, dass Beamte von multinationalen Firmen beeinflusst werden, CMS. Da wurden Gelder als Bestechung verteilt, Beamte, Politiker wurden bestochen. Da können Sie sich vorstellen, dass mit einer guten Regierung nicht viel zu holen war. Die einzige Möglichkeit besteht, dass man das nach Angebot und Nachfrage betrachtet, dass man die örtlichen Institutionen als Regierungsautoritäten einsetzt. Das wird hier zum Beispiel in Deutschland gemacht, dass man eine Organisation unterstützt, die gegen Korruption vorgehen, auch bei uns. Man braucht eine freie Presse dazu. Und wir wollen doch sehen, wie staatliche Stellen gestärkt werden. Tony Blair hat ja eine entsprechende Initiative ergriffen, einen Vertrag geschlossen. Und es gab dann eine globale Koalition, die für Transparenz sorgt, dass also die Erträge aus dem Öl auch transparent abgerechnet werden. Was die Firmen zahlen an den Staat, und der Staat muss dann offenlegen, was er von den Ölfirmen bekommt. Und wenn man das transparent hat, dann weiß man, was an Geldern in die Regierung fließt. Wichtige Organisationen, EED oder eine Finanzierungsstelle, die uns unterstützt hat, die haben dann dafür gesorgt, dass auch die Zivilgesellschaft gestärkt wurde und dass man dann von der Regierung Rechenschaft verlangt. Auch Beamte davon überzeugt, dass sie freilegen und deutlich angeben, was sie von den Ölfirmen für Geld bekommen. Es gibt ja auch in Deutschland solchen Fall. Es gibt ja bei der OECD eine Antikorruptionskonvention. Ein klassischer Regelungsmechanismus, dass man Firmen wie CMS an die Kandare nimmt, damit sie Länder wie Nigeria nicht korrumpieren. Aber das ist ja kaum umgesetzt worden. Das wird auch kaum durchgezogen. Das heißt, das ist eine Riesenaufgabe und man kann in allen afrikanischen Ländern nachgucken. Es gibt überall massive Korruption von Firmen aus Europa und den USA.
Die schiere Größe, die schiere Zahl, die Relevanz der Zahl wird bei der Korruption besonders deutlich, wenn man sich überlegt, dass nicht nur Abacha und seine Kumpanen das Geld gestohlen haben, sondern es hat eine ganze Oberschicht über einen langen Zeitraum Riesensummen an Geld transferiert. Manche Beobachter sprechen von 1.000 Milliarden Dollar in den letzten 30, 40 Jahren. Und das Geld ist tatsächlich nicht nur versickert, sondern auch zum großen Teil angelegt im Westen. London ist eine Zentrale, eine nigerianische Zentrale, denn Nigeria hat nicht nur die Ölreserven, sondern auch die größte Diaspora Afrikas außerhalb Afrikas. Und natürlich braucht man für solche Netzwerke, um diese Riesensummen zu transferieren, braucht man Brückenköpfe. Und das ist eben das Problem, dass auch diese Brückenköpfe zu bekämpfen mit Interpol und mit anderen Sicherheitsorganen bei uns. Und wie David ja vorhin richtig sagte, erst nach dem 11. September wurde es überhaupt zum Thema. Und ich frage mich natürlich trotzdem, David, wie funktioniert das in der Praxis? Die Energieknappheit in Nigeria ist vorhanden. Milliarden sind in den letzten Jahren ausgegeben worden, um den Energiesektor wieder nach vorne zu bringen. Was ist passiert? Noch nie war so wenig Strom da wie jetzt. Und trotzdem, das Geld ist weg.
Kurze Antwort, David.
Kabeir? Ja. Is that what?
A short answer?
To
his Antwort question? Auf seine Frage?
Can you come again with the question?
Ja, was war denn die Frage? Wie funktioniert das in der Praxis? Also die Energiekrise hatten wir schon drüber gesprochen. Da sind Milliarden ausgegeben worden. Und trotzdem ist die Energiesituation schlechter als zuvor. Lagos ist fast immer dunkel am Abend und trotzdem ist das Geld weg. Und das innerhalb der letzten 4 Jahre, über die Milliardensummen streitet man noch. Aber wie funktioniert das in der Praxis?
Well, that classically explained that I told you that it is really huge corruption.
Das ist wirklich ein Musterbeispiel für gewaltige Korruption. Und es gibt eine Arbeitsbeziehung zwischen Staatsbeamten, ausländischen Gesellschaften, die Verträge schließen. Ein klassisches Beispiel ist die Rolle von CMS in Nigeria. Sie wissen ja, dass CMS nachweislich Geld als Bestechungssummen an staatliche Beamte, an die politischen Parteien und Politiker in Nigeria verteilt hat. Das kompromittiert doch das ganze Einkaufswesen im Land. Das Beschaffungssystem ist nicht transparent, also wird das Geld nicht für die richtigen Projekte ausgegeben. Es verschwindet in den großen privaten Taschen der Politiker. Ja, und dann hat man auch keine Normen mehr. Es gibt auch keine Überwachungssysteme. Denn die staatlichen Stellen, die dafür sorgen müssen, dass Verträge umgesetzt werden, die sind ja auch geschädigt. Es gibt kaum einen Vertrag, von dem das Volk was hat. Und für die IPP-Projekte, dieses Independent Power Project in Nigeria, gibt es mehr Hoffnung. Der Besuch des deutschen Bundespräsidenten in Nigeria dient ja auch dem Zweck, Energieversorgungsprojekte zu schaffen. Ich glaube, wenn das laufen soll, muss die deutsche Regierung sich verpflichten, gegen die Korruption ein Kreuz zuzuführen. Deutsche Unternehmen, die nach Nigeria kommen wollen, müssen sich an die höchsten Normen der Integrität halten, an Antikorruptionsnormen. Die Konvention gegen Bestechung der OECD muss befolgt werden. Wenn das nicht passiert, auch wenn der deutsche Staat die Energie in Nigeria weiter unterstützt, passiert gar nichts. Da gibt es ungeheure Korruption. Auch ihr Land hat dann seinen Ruf eingebüßt. Der ganze Prozess leidet. Das kann man nur vermeiden, indem man Vertrauen wieder schafft und dafür sorgt, dass ein solches Projekt in Nigeria läuft. Also Transparenz, Rechenschaftspflicht und Recht und Gesetz befolgt werden, sodass auch Unternehmen aus Deutschland oder überhaupt aus Europa nicht bestechen.
Dazu muss man, da können wir jetzt nicht mehr drüber reden, dazu muss man natürlich sagen, dass es wirklich einen guten Monitor, also ein Überwachungssystem eigentlich gibt. Die Frage ist eben tatsächlich nur, wie stark man das auch pusht. Allmählich sickert es in die Köpfe. Kultur ist eben nicht nur das Fettauge auf der Wohlstandssuppe, die Politik und Wirtschaft für sich kochen. Kultur ist vehement auch oder vielmehr die Art und Weise unseres Zusammenlebens. Hier wird über Vertrauen und über unsere Umgangsweise miteinander entschieden. Ohne Kultur stehen Politik und Wirtschaft auf verlorenen Posten. Geschäfte zu machen ist ohne Kultur langfristig, und das heißt auch eine Kultur, zum Beispiel die Korruption bekämpft, langfristig und nachhaltig nicht möglich. Gerade in der Kultur Afrikas liegt aber ein ungeheurer Reichtum und eine große Kraft. Bundespräsident Köhler betonte daher immer wieder die Bedeutung der Kultur, vielleicht wie nie zuvor. Was damit gemeint ist, das sehen Sie jetzt.
Ein typischer, stets freundlicher, farbenfroher Empfang bei der Ankunft. Was auffällt, ist, dass vor allem das kulturelle Angebot, der Wunsch, sich mitzuteilen, stark sind. Kultur ist eines der zentralen Anliegen auf der Reise des Bundespräsidenten.
Hier ist es wichtig, dass der Respekt der Menschen voreinander nicht hauptsächlich und möglichst auch gar nicht in der Hauptsache auf Geld, auf militärischer Macht beruhen, sondern auf der Anerkennung menschlicher Leistungsfähigkeit, menschlicher Kreativität, menschlicher Empathie. Und wenn man von dem ausgeht, wird man zur Kenntnis nehmen, dass der Reichtum dieses Planeten und damit eben auch das, was die Afrikaner uns geben können, ihre kulturelle Kraft ist, ihre kulturelle, auch geschichtliche Herkunft. Wenn wir die kulturellen Wurzeln und die kulturellen Eigenheiten der Afrikaner sehen und respektieren, werden wir selber was davon gewinnen. Und ein ganz praktisches Beispiel: Jeder freut sich doch bei uns unbenommen über Picassos Bilder. Wenn Sie genau hingucken, hat der Picasso in einer bestimmten Phase mächtig von afrikanischen Künstlern abgekupfert.
Nicht abkupfern, sondern zusammenarbeiten und zusammen Spaß haben. Das ist zentral für den kulturellen Austausch. Ein Fest in der deutschen Botschaft mit großartiger Unterstützung. Den deutschen Text haben der BAP-Frontmann und der Chor am Nachmittag spontan einstudiert. Verdammt lang her, verdammt lang. Afrika bringt neuen Rhythmus auch in unsere Kultur. Kultur ist die Basis für alle weiteren Entwicklungen.
Thank you very much.
Ich habe jetzt gestern mit der Leiterin des Subsahara Goethe-Instituts, die sitzt in Südafrika, geredet und wir überlegen, ob wir irgendwie etwas machen im Sinne einer Tournee, sei es ich alleine oder mit einer abgespeckten Variation von BAP, dass man durch die Länder reist und dann auch immer einen Tag probt, einen Tag spielt, eben mit örtlichen Musikern. Wenn so ein Projekt zustande kommen würde, das wäre schon großartig.
Nigeria hat weltweit die drittgrößte Filmindustrie nach Indien und Amerika. Ein großer Teil des afrikanischen Kontinents wird mit den Filmen aus Nollywood versorgt, der Filmindustrie aus Südnigeria. Film ist eine gut geölte, massenwirksame Maschinerie. Überall werden auf den Märkten für $1-2 Filme verkauft. Auch das ein wichtiger kultureller Programmpunkt, sich über Nollywood zu informieren, über die Arbeitsbedingungen und die Frage, was denn eigentlich den Erfolg ausmacht. Auf Einladung des Goethe-Instituts kommen Regisseure, Produzenten und Schauspieler zu Wort. Es gibt eindrucksvolle Beispiele aus opulenten Spielfilmen. Doch nicht selten wird das, was für die große Leinwand gedacht ist, in fahrbaren Kleinkinos gezeigt. Und tatsächlich sind die meisten Filme Nollywoods noch billiger und schlechter produziert als unsere deutschen Soaps.
I don't really understand.
Really?
Baby, wait.
You can tell that to the birds for all I care.
When you say that, you can tell that to the birds for all I care. Look at him.
Okay.
Decide and get out.
Was also macht den anhaltenden Erfolg aus? Ich frage den Direktor der nigerianischen Filmakademie, Victor Okai.
So what do you think makes Nollywood films so successful?
Nollywood films are successful because...
Nollywood-Filme sind deshalb so erfolgreich, weil sie afrikanische Geschichten auf eine Art und Weise erzählen, mit der sich nur Afrikaner identifizieren können. Es sind menschliche Geschichten. Es geht nicht um Technisches, dann wären sie nicht sehr erfolgreich. Und es geht nicht um Glanz oder Ruhm, auch davon haben wir nicht so viel. Aber wir erzählen Geschichten, die das Herz und die Seele der Afrikaner ansprechen. Und weil sie in den Herzen und Seelen aller Afrikaner mitschwingen, können sich die Menschen damit identifizieren. Auch wenn man aus Kenia stammt und einen Nollywood-Film ansieht, erinnern einen der böse Onkel da drüben oder die Tante an die eigenen Verwandten. Die Geschichte ist unsere Geschichte als Afrikaner und deshalb ist sie auch so erfolgreich.
Während bei uns Fernsehen und Internet die kulturellen Leitmedien geworden sind, verzeichnen in Nigeria die Tageszeitungen einen unglaublichen Zuwachs. Eine weitere Station auf dem Weg, Nigeria besser zu verstehen. Internationales Pressezentrum in der Hauptstadt Abuja. Ein Treffen mit Journalisten, auch aus anderen afrikanischen Ländern. Die Zeitungen berichten scharf, mutig und offen, bieten viel Hintergrund. Auch über die jüngsten Korruptionsfälle und die Machtspiele der Politik wird offen berichtet. Mit Juliana Taiwo, Redakteurin bei Nigerias Tageszeitung This Day, spreche ich über die Unterschiede der Arbeit. Denn sie kennt die deutschen Verhältnisse, weil sie mit Invent, dem Internationalen Institut für Journalismus, in Berlin war.
Es ist auf jeden Fall die Informationsfreiheit. Es ist ganz einfach, an Informationen zu kommen, wissen Sie. Ich erinnere mich daran, dass ich im Sommer in Berlin war und wir für unser Projekt bestimmte Personen befragen mussten. Es war so einfach. Man wurde weiter verbunden und schon war da jemand, der uns Auskunft geben konnte. Wie mein Kollege im Forum es gerade geschildert hat, ist das hier ganz anders. Man bekommt nur dann von einem Minister Informationen, wenn er ein Interesse daran hat, diese zu offenbaren. Wenn man Nachforschungen über ein Ministerium anstellt, bekommt man nur Informationen, die dem Ministerium dienlich sind. Und wenn man doch an die Information gelangt, die man benötigt, dann weil jemand verletzt oder geschädigt wurde und sich nun rächen möchte. Die Information mag zwar dann richtig sein, aber das Motiv, sie preiszugeben, ist Rache oder Vergeltung. So funktioniert das hier.
Ist der Weg zum freien Rundfunk geschafft?
Ich muss gestehen, dass mich die Tageszeitungen wirklich beeindruckt haben. Da wurde sehr offen über Korruption berichtet, da wurde sehr offen die Regierung kritisiert, aber genauso also auch die Opposition. Wie schätzen Sie das ein? Sie haben ja lange auch journalistisch gearbeitet. Ist das inzwischen eine freie Presse?
Also ich würde eher sagen, es ist eine sehr lebendige Presse. Wobei frei, natürlich frei, eine Zeitung zu publizieren, eine Zeitung zu gründen. Und trotzdem der Druck, auch der interne Druck, ist unglaublich groß, auch über Sachen nicht zu berichten. Mhm. Gelegentlich darf man auch bissig sein, was ja passiert. Da darf der Präsident auch mal kritisiert werden. Aber letztendlich sind die Zeitungen Wirtschaftsunternehmen geworden, die in erster Linie daran interessiert sind, Geld zu verdienen. Und wie viel verdient man Geld? In erster Linie natürlich, indem man Leute bezahlen lässt. Das heißt also, neben auch immer noch gewissen Standards, journalistischen Standards, hat sich leider die Presse in den letzten Jahren mehr zu PR-Agenturen entwickelt. Das war noch anders während der Militärzeit. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass den Journalisten der Feind abhanden gekommen ist. Also zu Militärzeiten war die nigerianische Presse wirklich auf ihrem Höhepunkt, bisher jedenfalls, und hat darunter auch gelitten. Hat wirklich Blut und Wasser schwitzen müssen und auch ausgeben müssen, um gegen die Militärs bestehen zu können. Wie gesagt, das hat sich in den letzten Jahren leider etwas verschoben, eben zugunsten einer stärker Lifestyle-orientierten und PR-Agentur.
David, Sie sind ja ein sehr politischer Mensch und sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr scharf und klar auch in dem, was Sie sagen. Wenn Sie das jetzt eben gesehen haben über die Bedeutung von Kultur, also für unseren politischen Austausch, für den wirtschaftlichen Austausch, würden Sie dem zustimmen, dass das so wichtig ist? Oder ist Kultur nur so ein Beiwerk, etwas, was man auch machen kann, was irgendwie hilft, aber vielleicht dann doch nicht so wichtig ist?
Kultur ist sehr, sehr wichtig, denn Kultur ist ein Instrument, um gute Arbeitsbeziehungen zu erhalten. Mein sehr guter Freund Ayubu hat das mal festgestellt. In Nigeria haben wir eine Situation, wo die Medien eine Rolle spielen, die Menschen informieren, damit die auch wissen, wie sie die Wirtschaft beurteilen müssen. Wenn also ein Kulturaustausch besteht zwischen Nigeria und Deutschland, dann wird das die Entwicklung befördern. Und das würde für Nigerien gut sein. Das Goethe-Institut hat eine Veranstaltung für einige Deutsche und Nigerianer veranstaltet, um zum Beispiel über Ressourcen zu sprechen. Da waren Partner von Nigeria und aus Deutschland da. Wir hatten einen Meinungsaustausch. Und ein Meinungsaustausch fördert die Entwicklung. Ein klassischer Fall, der zeigt, wie auf beiden Seiten so etwas, die Kultur, auch ein nützliches Instrument sein kann. Es hilft beiden Ländern. Es gibt Dinge, die man dann erkennt. Nigeria muss von Deutschland lernen, aber Deutschland auch von Nigeria. Das merkt man dann. Und um das zu fördern, braucht man etwas wie das Goethe-Institut. Über Musik, über Theater, Austausch von Presse, von Literatur, alles das bietet Möglichkeiten, Fähigkeiten zu verbreiten. Fähigkeiten, die in der Demokratie in Nigeria reifen müssen.
Mögen Sie persönlich die ganzen Daily Soaps und Nollywood-Filme?
Yes, obviously, because
what natürlich. The Nollywood have actually succeeded in doing in Nigeria. Nollywood, was die in Nigeria machen, die Mord-Filme, die im Kino laufen, die haben die Originalität Nigerias immer wieder zum Thema und zeigen das. Und das spiegelt auch die nigerianische Kultur auf der ganzen Welt, auch in anderen afrikanischen Ländern. Da sieht man dann nigerianische Kinofilme. Außerdem hat das Arbeitsplätze geschaffen für Tausende von Menschen da, wo diese Filme vertrieben werden, vor allen Dingen in Lagos und dann auch in Onitsha. Das ist eine blühende Industrie. Und wenn Länder wie Deutschland mit ihrer langen Filmgeschichte uns da unterstützen könnten, in Nigeria wäre das gültig. Denn Nigerias, die Filmindustrie ist wichtig, weil das auch die Wirtschaft diversifiziert. Wir haben ja eigentlich eine Monokultur in der Wirtschaft, Öl und fertig. Aber unsere Filmindustrie ist was anderes. Da kann die Wirtschaft auch etwas von haben. Und man kann Chancen schaffen, auch mit dieser Filmindustrie. Der Professionalismus derer, die das Kino fördern, muss aber noch verbessert werden. Ein Bereich, in dem, glaube ich, auch die deutsche Regierung unterstützen kann. Denn hier gibt es ja einen hohen Standard in der Produktion und im Vertrieb dieser Filme. Ich glaube, auf der Ebene, auf der es in Nigeria betrieben wird, ist das längst nicht etwas, wie es Indien oder Hollywood fertigbringt. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit für den deutschen Staat, hier etwas zu tun, damit wir in Nigeria denselben Standard erreichen. Das wären Chancen für viele, viele Leute, auch wenn das professionalisiert werde, um dann auch einen besseren Vertrieb zu schaffen.
Es war gleichsam nur ein Nebenschauplatz innerhalb des eng gedrängten Programms im Verlauf des sechstägigen Nigeria-Besuchs. Tatsächlich aber war es ein wichtiger Bestandteil der Begegnung, einen überraschenden Blick in ein anderes, parallel existierendes Nigeria. Frau Köhler besuchte nämlich die Albino Foundation. In der Nähe der Hauptstadt Abuja, in einem der zahlreichen Vororte. Auch das ist Afrika. Ein kleiner Unterschied, der bei uns Weißen nicht weiter auffällt, hat hier große Folgen. Albinismus kommt weltweit vor. Doch in Afrika ist die Krankheit deutlich häufiger verbreitet. Auf 10.000 Menschen kommt einer Kranker. Albinismus geht nicht selten mit einer Störung des Auges einher. In Afrika sind Albinos freiwild und werden verfolgt und getötet. Gerade in den örtlichen Voodoo-Religionen gelten sie als Menschen mit besonderer Zauberkraft. Was sind die größten Probleme?
Skin Cancer.
Hautkrebs. Hautkrebs ist das größte Problem. Soziale Ausgrenzung, Diskriminierung und das rituelle Töten sind ebenso Probleme. Und auch der Bildungsmangel ist ein Problem.
Können Sie uns etwas über die rituellen Tötungen sagen?
Man tötet Albinos, weil man sich ein gutes Geschäft von ihren Körperteilen verspricht. Das ist ein Hauptproblem. Es geschieht in Tansania und in Nigeria und es geschieht in weiteren Teilen der Welt. Nur weil andere sich dessen nicht bewusst sind, bedeutet das nicht, dass es nicht passiert. Es passiert hier.
Eva-Luise Köhler, die sich auch in Deutschland für Menschen mit seltenen Krankheiten engagiert, setzt in Abuja ein Zeichen. Es war ihr Wunsch, die Albino Foundation zu besuchen. Dieser hohe Besuch schafft nicht nur in Nigeria Aufmerksamkeit, sondern versieht die kleine Kolonie auch mit einem gewissen Schutz. Und dieser Schutz ist dringend nötig.
Wenn eine First Lady zu so einem Verein geht, dann werden die Menschen auch geschätzt. Oder ist das ein Schätzen ihrer Arbeit? Und ich hatte bei meinen Begegnungen mit den Menschen dort schon den Eindruck, die waren alle geduckt. Da merkte, konnte man schon spüren, da ist eine Traurigkeit und auch ganz viele schlechte und diskriminierende Erfahrungen haben die Menschen erlebt und sicher auch Martyrien teilweise. Und das konnte man spüren. Also ich dachte, ich kann es spüren. Und es ist gut, denke ich, wenn man dann so Menschen zeigt, die diese Erfahrung haben. Sie werden wertgeschätzt und sie bekommen Aufmerksamkeit.
Auch darüber könnte man jetzt noch lange reden. Ich möchte noch mal auf die Religion zu sprechen kommen. Die Situation ist folgende. Rund 50% der Gesamtbevölkerung wird dem Islam zugeordnet. Im Norden sind es fast 90. Rund 40% der Bevölkerung ist christlich, vor allem im Süden. Und am aktivsten, auch finanziell, sind unter den Christen vor allem die Erweckungsgemeinden. Die restlichen 10% gehören animistischen Religionen an, darunter Juju, die nigerianische Urvariante des Voodoo, wobei sich das häufig vor allem mit dem Christentum vermischt. Die Kalifate und Königreiche des Islam mit dem jahrhundertealten Trans-Sahara-Handel, vor allem mit Gold und Sklaven damals, mündeten schließlich 1804 in eine islamische Revolution, die erstmals über die Grenzen der herrschenden Schicht hinaus auch die einfachen Leute erfasste. Von christlicher Seite fand die erste Expedition zur Missionierung erst 1841 statt. Als die Briten dann 20 Jahre später Lagos als Kronkolonie annektierten, verbreitete sich das Christentum als Weltanschauung der neuen Elite im Süden sehr schnell. Seitdem gibt es immer wieder Spannungen zwischen Christen und Muslimen.
Letzter Tag der Reise nach Nigeria. Diesmal nur wenige hundert Kilometer südlich der Sahara. Wieder geht es um Vertrauen.
Wir sind jetzt hier in der nördlichen Provinz Kano, in der gleichnamigen Provinzhauptstadt, die schon seit vielen Jahrhunderten muslimisch ist. Kano streitet sich traditionell immer mit Lagos um den Rang der bevölkerungsreichsten Provinz. Warum? Es gibt pro Kopf der Bevölkerung Geld und entsprechend natürlich auch politischen Einfluss. Trotzdem ist die Region vergleichsweise sehr arm. Man hat vor einigen Jahren ja hier die Scharia eingeführt, unter anderem auch mit dem Ziel, politisch auf den Süden Druck zu machen dadurch. Es hat sich aber nun herausgestellt, wenn man tatsächlich die finanziellen Entwicklungszahlen sich anguckt, dass es den nördlichen Provinzen, in denen die Scharia eingeführt worden ist, deutlich schlechter geht als vorher. Was besonders auffällt hier oben im Norden, sind die alten traditionellen Strukturen, die Jahrhunderte zurückgehen in die muslimische Kultur. Und davon zeugen beispielsweise auch die traditionellen Reiterfestspiele hier in Kano, die jedes Mal am Ende des Ramadan abgehalten werden.
Tatsächlich ist es wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, aus der wir Ausschnitte sehen können. Was zu Ehren des Bundespräsidenten gezeigt wird, dauert sonst 5 Tage. Die Durba reicht zurück in Zeiten, als Reitertruppen für die Emirate des Nordens kämpften. Das Ritual erzählt eine Geschichte, die mit dem Besuch des Emirs im Haus seiner Mutter beginnt. Die Festspiele enden mit einer Demonstration der Reit- und Kriegskünste zu Ehren des Emirs und seines Gastes. Wenn die Durba stattfindet, erzählen uns die Einheimischen, sei die ganze Stadt weithin sichtbar in eine Staubwolke gehüllt. Tatsächlich hat der Emir heute nur noch das Amt eines geistlichen Führers und Friedensrichters. Obwohl seine Macht allein schon durch die Präsentation im jahrhundertealten Palast tief beeindruckend ist, hat das politische Sagen der demokratisch gewählte Gouverneur. Die Stimmung im Allerheiligsten des Emirs ist dennoch von beeindruckender Konzentration. Wer auf den Islamismus schimpft, sollte sich klar darüber sein, dass die Einführung der Scharia auf einen Kampf mit den Kolonialherren zurückgeht. Es geht also um Politik. Religion ist Mittel zum Zweck.
Als westlicher Schriftsteller würde ich nicht sagen, dass es in Afrika insgesamt keine Atheisten gibt. Dennoch muss man aufpassen, dass die Religion sich nicht, wie Marx sagte, zum Opium des Volkes entwickelt. Religion soll keine Ausrede für Menschen sein, die Sachen, die sie tun sollten, nicht zu tun. Religion wird uns keine Steuern einbringen, keine Arbeit beschaffen und keine verantwortungsbewusste Führung gewährleisten. Was die Religion aber sehr wohl hat, ist das revolutionäre Potenzial, uns zu bestärken in der Forderung nach einem Mindestmaß an Anstand, politischer Richtungsgebung und öffentlicher Führung von Leitfiguren. Ich denke, dass die bedauerlichen Ereignisse der vergangenen 10 Jahre, das Scharia-Gesetz oder die Beziehung zwischen Christen und Muslimen, vor allem im Norden, mehr der Ausdruck von Frust über das Leben unter der militärischen Herrschaft war.
Als 1999 einige Gouverneure der Nordprovinzen ankündigten, das islamische Recht vollständig zu übernehmen, samt der verbotenen grausamen Körperstrafen, etwa für illegalen Geschlechtsverkehr, gab es zu Recht weltweiten Protest. Tatsächlich aber handelt es sich darum, Macht mithilfe einer eher willkürlichen Auslegung des Islam zusätzlich zu motivieren. Heute gehören Todesurteile vor allem gegen Frauen der Vergangenheit an, nicht zuletzt aufgrund des Protestes auch aus islamischen Kreisen. Das Gesetz sei gelockert worden, sagt man uns. Frauen hätten mehr Rechte. Erst 2006 war es hier zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der christlichen Minderheit gekommen, ausgelöst durch den Karikaturenstreit. Tausende von Menschen wurden vertrieben, es gab Tote und viele Verletzte. Inzwischen ist die Lage entspannter. Vielleicht, weil viele hier durchschaut haben, dass es in erster Linie nur vordergründig um Religion ging. Und weil viele nun auf Barack Obama setzen. Einer, von dem sie hoffen, dass er den Dialog mit dem Islam auch in einer christlichen Welt führt.
Wenn man die Religionen hier in Nigeria bedenkt, muss man sagen, weltweit ist das größte Land, in dem die größte Anzahl von Muslimen und die größte Anzahl von Christen aufeinanderstoßen, tatsächlich Nigeria. Damit zurück hier vom Afrika-Haus ins kühle Studio.
Ja, und kühler ist es tatsächlich.
Well, indeed, it's much cooler, I can say that.
David, wir haben gesagt, dass Politik eigentlich im Grunde genommen der Hauptfaktor war für die Einführung der Scharia.
Of introducing Scharia.
Funktioniert die Übersetzung?
Can you hear the translation?
Nee, ich glaube, ich hab jetzt die Übersetzung. Yes. Na, vielleicht kriegt die Technik das geregelt. Ich stell gleich die Frage nochmal. Sie haben sich ja auch viel mit dem Thema Religion beschäftigt. Und unsere Auskunft oder die Auskunft, die wir immer bekommen haben, war, es ist tatsächlich die Politik gewesen, die die Religion instrumentalisiert hat. Stimmt das mit Ihrer Erfahrung ja über viele Jahre dort überein?
Das kann man auf jeden Fall so sagen, denn vorher hatten Politiker versucht, ihren Machteinfluss auszuweiten über die ethnische Karte, die sie dann spielten.
Ja.
Und als das nicht funktionierte, richteten sie sich auf die religiöse Karte ein. Und das ging ja 10 Jahre lang ziemlich schief. Und mittlerweile ist dann doch jetzt erkannt worden, dass damit auf Dauer kein einziges Problem gelöst wird und somit tatsächlich jetzt wieder zu den realen politischen Dingen zurückgekehrt wird. Nämlich die Probleme sind so vielfältig, dass jeder begriffen hat, weder mit ethnischen Möglichkeiten, Manipulationen, noch mit religiösen Instrumenten kann man die Leute manipulieren. Und somit ist dieses Thema, denke ich, durch.
Ich erkenne am Nicken, David, dass Sie inzwischen die richtige Übersetzung haben. Ich habe nämlich eben, während ich geredet habe, die englische Übersetzung gehabt. Stimmen Sie denen zu? Hat man wirklich erkannt, es geht um politische Sachen?
Yes, completely. It is political.
Ja, das ist absolut politisch. Die Religionskrise in Nigeria ist politisch. Das hat mit den Menschen nichts zu tun. Denn die Muslime und die Christen und die anderen traditionellen Religionen haben als gemeinsamen Nenner Armut. Also die Politiker instrumentalisieren die Religion für ihre Krisen. Das hat man aber mittlerweile aufgelöst. Und ich bin auch von Grund auf der Meinung, dass das am besten gelöst wird, wenn man weiß, was gespielt wird. Die Christen und die Muslime wissen, dass eigentlich für den Unterschied zwischen den Religionen kein Grund da ist.
Und auf einer Alltagsebene versteht man sich?
Ja, aber klar, ein durchschnittlicher Muslim und durchschnittlicher Christ, die leben zusammen, die feiern zusammen, die essen zusammen. Die Politiker nutzen die Unterschiede in den Religionen aus, um ihre politische Agenda zu betreiben. Ein durchschnittlicher Christ oder Muslim, die leben zusammen, problemlos. Erst wenn die Politik Interessen entwickelt, dann sieht man, dass Religion instrumentalisiert wird. Es sind Menschen mit einer politischen Agenda, die sie dann mit der Religion betreiben, Unterschiede hervorheben.
Vielen Dank. Soweit die Gespräche und Berichte über Afrika. Ganz herzlichen Dank nochmal an David Ugodor, der ja aus Lagos gekommen ist, Heinrich Bergstresser, herzlichen Dank. Und Sie finden, meine Damen und Herren, weitere Informationen auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel und auch einige der Filme. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Und in der kommenden Woche werde ich mit der Schriftstellerin Julia Frank reden, der Produzentin Regina Ziegler und dem Schriftsteller und Kritiker Hans-Josef Orteil, und zwar über Romane, die sie bewegen und über die Bedeutung des Lesens für das Leben. Das literarische Gespräch bei Skobel kommenden Donnerstag, und tschüss.